Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Die Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf.
Der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin. Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Schön bist du da.
Schön bist du da. Heute geht es um mentale Gesundheit. Mentale Gesundheit als Mutter, als älterer Teil. Wir werden den Fokus aber hauptsächlich bei den Müttern lassen, weil die ja meistens auch den Hauptteil der Care-Arbeit übernehmen. Wir reden heute darüber, wie man seine psychische Gesundheit unterstützen kann und was für Warnsignale es gibt, auf welche Risiken man achten sollte. Das ist ein riesiges Thema für die heutige Folge. Und was ich vorweg sagen oder darauf hinweisen, ist, dass ja häufiger so eine Trennung auch stattfindet zwischen psychischer und körperlicher Gesundheit. Aber eigentlich sind Körper und Psyche ja untrennbar miteinander verknüpft. Also alles, was wir fühlen, unsere Emotionen, die wir haben, unsere mentale Verfassung, das hat immer irgendwie einen körperlichen Ausdruck. Und auch umgekehrt beeinflusst auch unser Körper immer unsere Psyche. Das merkt man zum Beispiel an unseren Wahrnehmungen, auch an unserer Haltung, an unserem Muskeltonus. Oder wenn wir angespannt sind, dann sind auch Muskeln angespannt. Und so ist da immer eine Wechselwirkung. Also man kann das wie nicht voneinander getrennt betrachten. Karin, woran merkst du eine Belastung von deiner mentalen Gesundheit?
Ich nehme gerade das auf, was du gesagt hast. Also emotionale Belastungen zeigen sich auch bei mir körperlich. Einerseits bin ich ein bisschen anfälliger, zum Beispiel auf virale Infekte. Ich schlafe auch viel schlechter. Aber auf der anderen Seite merke ich auch meine hohe Fähigkeit, Belastungen auszuhalten, sage ich jetzt einmal. Du hast schon mal mir den Begriff denn, wegen Resilienz beigebracht und was das bedeutet. Und das ist sicher auch ein Schlagwort. Aber ich habe das gemerkt, massiv gemerkt in der Schwangerschaft, die sehr schwierig war mit den Zwillingen, die erste Schwangerschaft. Ich habe auch die Neo-Zeit, die dann gefolgt hat, eigentlich gut mental können überstehen. Und auch die schwere Zeit, die auf verschiedensten Ebenen belastend war, während Covid und dem Lockdown, wo ich ja auf die Covid-Station rekrutiert worden bin und später dann sogar auf die Covid-Intensivstation und daheim mein Mann auf die Kinder geschaut hat, Care-Arbeit übernommen hat, weil ich viel mehr habe geschafft.
Ja, du sprichst so wirklich so die Zeiten an, so herausfordernde Phasen an, die du erlebt hast, wo man wirklich mentale Stärke braucht, um da auch können durchzuheben. Ja.
Und du weißt schon nicht, wie lange die geht, gell? Aber das hast du auch erlebt, Eliane.
Das ist so. Ja, also ich glaube, das erleben ja alle. Ja. Aber was mir jetzt auch gerade im Kontext als Mutter auffällt oder in den Sinn kommt als Beispiel, ist eigentlich schon in der Schwangerschaft mit der Drilling. Also, ich habe dort so die Übelkeit ganz fest gemerkt gehabt in den ersten paar Wochen. Und von mir war das schon so eine Sorge gewesen, hey, wenn ich mich so fühle, wie soll ich das schaffen, für 3 Kinder da zu sein? Und man hebt dann einfach wie durch, weil man weiß ja, dass es meistens dann im zweiten Trimester besser wird. Bei mir war es so gewesen, bei dir glaube ich nicht, gell?
Nein.
Ja, aber irgendeiner wird es besser. Aber es ist halt dann gleich so, oder? Da habe ich gut gemerkt, so die Wechselwirkung zwischen Gefühl und Körper, oder? Der Kopf weiss, ja, es wird wieder besser. Und spätestens, wenn du nicht mehr schwanger bist, würde es körperlich wieder besser werden. Aber gleich so die Emotion dann zu haben und einfach zu merken, so bin ich wie nicht fähig, bin ich nicht ich selber, oder? Und dann irgendwie durchzuheben und zu merken, dran zu bleiben, Zutrauen zu haben. Also das war so eigentlich meine erste Herausforderung gewesen als Mutter, würde ich sagen.
Bin ich also ganz bei dir. Ich habe auch gesagt, so würde ich nie mehr glücklich im Leben, wenn ich mich so muss fühlen.
Ja, also so elend, gell?
Ja, ich habe mich ja schrecklich gefühlt. Mir ist ja wirklich ganz, ganz schlecht gegangen. mit zweimal im Spital sein, mit Organen, die langsam Anzeichen gegeben haben. Also ich habe wirklich, mir ist wirklich schlecht gegangen. Aber wie du sagst, hey, im Kopf habe ich gewusst, du musst durchheben. Also das musst du jetzt aushalten. Die Babys wachsen in dir und du bist der Wirt. Und da sind zwei kleine Parasiten. Die nehmen sich alles, was sie brauchen. Es war auch so gewesen. Also wir lachen ja jetzt drüber, oder? Aber ich habe gewusst, dass der Galgenhumor ist im Fall auch eine Strategie, gell, für mentale Gesundheit. Ich habe gewusst, hey, solange es meinen zwei in meinem Bauch gut geht, oder eben allgemein Schwangere, wenn sie wissen, dass ihrem Baby im Bauch gut geht, dann halten sie sehr viel aus, körperlich. Aber da weisst du ja nicht, also in meiner Schwangerschaft, wie du gesagt hast, du weißt schon, die ist dann einmal fertig und dann kommst du wieder zurück. Aber das Schwierige ist, wenn du nicht weißt, wie lange haltet die Phase, die Zeit an.
Ja, das ist so. Also das ist eine grosse Hilflosigkeit, auch die man hat. Oder? Man hat dann, man kann es nicht kontrollieren. Man kann es annehmen, man tauscht sich aus, es ist aller Wahrscheinlichkeit nach so, aber im Erleben, oder, ist es halt gerade nicht so. Du fühlst dich mies.
Und du spürst ja auch die ganzen, ich sage jetzt mal, Symptome oder Anzeichen. Eben, ich merke, bei mir sind die Mandeln meine Alarmanlage, die mir sagt, los, jetzt musst du ein bisschen kürzer treten, ich kriege dann so Schluckweh. Und eben, dann weiss ich, jetzt muss ich einfach ein bisschen bremsen. Hast du auch so etwas, wo du merkst,
verschiedene Sachen sind es bei mir. Häufig ist es auch Kopfweh. Dann muss ich auch schauen, hey, habe ich mir gut gesorgt? Dann muss ich schauen, wie geht es gerade? Mein Nacken ist der verspannt oder der Rücken. Also es sind so ein bisschen die Sachen, die dann wirklich, das ist ja auch Volkskrankheit, Rücken, gell? Gut, bei mir ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ich aber das muss man jetzt da nicht ausführen, aber ich habe mal halt wirklich eine Rückengeschichte gehabt, wo dann so halt mein Schwachpunkt ist und wo ich einfach wie merke, wenn da Spannung rum ist, dann ist das sowohl physisch wie körperlich auch vorhanden und zeigt sich an dem, ja. Und manchmal sind es ganz banale Sachen, wie eben, dass ich so Augenzucken habe und merke so, vielleicht sollte ich wieder mal Magnesium nehmen oder habe mich da ein bisschen zu fest verausgabt, brauche ein bisschen mehr Entspannung und Schlaf, damit da das Augenzucken wieder aufgehört, oder?
Darf ich mal fragen, einfach mal, damit ich noch mal das kann hören, was ist eigentlich mentale Gesundheit oder auf Englisch das Mental Health, wo in aller Munde ist?
Ja, das ist gut, dass du fragst. Mental und psychisch, das wird ja häufig synonym verwendet. Aber man hört heutzutage ein bisschen mehr, dass mentale Gesundheit wie psychische Gesundheit. Grundsätzlich geht es bei beidem eigentlich ums Innenleben des Menschen. Es geht um sein Denken, um sein Fühlen und auch ums Handeln, das daraus resultiert. Und das Psychische, das bezieht sich noch ein bisschen mehr aufs Emotionale, wie so ein bisschen auf die Seele oder den Geist, während mental sich stärker so auf die kognitiven Aspekte, Fähigkeiten wie das Denken oder das Lernen konzentriert. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden es auch jetzt heute so ein bisschen synonym verwenden. Es hat einen Überlappungsbereich. Oder? Also wenn man jetzt von mentaler Gesundheit oder psychischer Gesundheit redet, das meint das Gleiche. Also darf man jetzt da schon synonym verwenden. Aber es ist ja auch noch wie die Frage, was bedeutet eigentlich mentale Gesundheit? Heisst das einfach, ja, man ist nicht krank? Heisst, ist man dann gesund? Oder? Was heisst das eigentlich? Und ich glaube, es ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Das ist wie komplexer. Also mental gesund sein heisst, dass man psychisch stabil ist, dass man sich Herausforderungen kann anpassen. Und das heisst nicht, dass man irgendwie emotionslos ist und dass immer alles gut ist, aber dass man wie kann flexibel darauf reagieren und sich anpassen. Da sind wir ja auch wieder beim Stichwort Resilienz. Dass man diesen Herausforderungen kann begegnen und es vielleicht mal strenger ist und man kann es aber wieder wie ausgleichen. Was ist, wenn es kippt oder wenn die Psyche zu lang im Ungleichgewicht ist, dann verstärken sich dort auch die Symptome. Oder? Und man fühlt sich vielleicht noch mehr traurig oder man kann sich nicht mehr aufraffen und so weiter. Und das kann man auch mit körperlichen Erkrankungen vergleichen, zum Beispiel mit Erkältungen. Oder wenn das Immunsystem einfach über längere Zeit beansprucht ist und herausgefordert ist, überlastet ist, dann kommt irgendein Virus oder irgendein Bakterium und dann kann das Immunsystem das nicht abwehren, oder? Und dann wird man krank. Und genau so ist das eigentlich auch mit der Psyche.
Wenn ich jetzt hier mal aufs Körperliche als Beispiel kann, ich weiss, was du ja auch gesagt hast, oder du bist ein bisschen angeschlagen. Und das Wort kannst du ja wirklich auf beides benutzen, auf Psyche wie auch auf die Füße. Ein banales Beispiel, das ich jetzt hier nehme, ist, wenn du einen verdrammten Fuß hast, dann hast du eine Schwachstelle an deinem Fußgelenk. Und dann wäre es jetzt nicht ratsam, einen Marathon zu laufen. Oder wie dein Beispiel, das du vorher gesagt hast, mit den Rückenschmerzen, wenn du jetzt einen Hexenschuss hast, einen Lumbago, ja, dann würde ich nicht anraten, dem Nachbarn beim Zügeln zu helfen. Weil das einfach eine zu hohe Belastung ist für deinen körperlichen Zustand, weil du gerade dort angeschlagen bist. Also es kommt ja einfach auf die Rahmenbedingungen drauf an. Weil das Körperliche ist ja etwas Sichtbares, es ist lokalisierbar, du kannst sagen, ich habe Schmerzen oder ich kann das nicht bewegen. Je nachdem sieht man auch, oh ja, da ist eine Verletzung. Es ist wie konkret, oder? Du kannst etwas finden. Wir sagen dem auch, du kannst es objektiv festhalten und messen. Es ist messbar. Und da finde ich es schwieriger in der Psyche, das ist manchmal nicht so fassbar oder weniger kontrollierbar. Weißt du, du hast ja kein Zentimetermassband. Du kannst sagen, oh, schau, sein Knie ist geschwollen, jetzt schauen wir mal ihre Seele an. Das kannst du nicht in Zentimeter messen und du kannst es auch nicht, ja, weißt du, also du natürlich schon als Fachperson, du hast...
Nein, ich kann, das wären dann halt Diagnosesysteme und klinische Interviews, klar. Aber auch dort, also es ist halt so individuell, also das Messband müssen wir zuerst mal noch erfinden, ja. Du sagst es richtig, beim Körper kannst du es häufig viel besser sehen und es ist durch das irgendwie fassbarer. Aber es gibt ja auch einen grossen Zwischenbereich, den nämlich eben Psychosomatik.
Ja.
Da, wo du es dann auch wieder nicht siehst. Das ist ja das, wo viele Patientinnen und Patienten dann darunter leiden, wenn man eben vielleicht nichts findet in einem bildgebenden Verfahren. Es ist nichts kaputt, aber die Schmerzen sind doch real da. Und das ist ja der fließende Übergang ja dann zur Psyche. Das kann ja sein, dass man jetzt einfach rein nur von psychischen Symptomen redet, oder? Und man findet nichts, die kann man einem nicht ansehen. Warum hat jemand keinen Antrieb? Da kannst du kein Bild in dem Sinn davon machen. Das kannst du nicht im Körper sichtbar machen, sondern das sind dann individuelle Geschichten, Verarbeitungen, Emotionen, die dann der Mensch dazu bringen, dass er eben vielleicht nicht mehr mag, keinen Antrieb hat, keine Hoffnung hat. Und durch das der Antrieb oder die Motivation, die Energie verliert.
Ja. Also nur als Einschub, ich habe ja ganz am Anfang meine erste Weiterbildung als Jungphysio, die ich gemacht habe, Psychomotorik gewesen. Und da sind halt gerade beide Begriffe, oder, von der Psyche und dem Körper, also mit der Motorik zusammen, dass das halt auch ein Ausdruck ist von deinem Innenleben. Und ich habe nicht gedacht, was für eine grosse Freude mir das macht, Kinder in diesem Prozess zu begleiten, wo so verschupfte, missverstandene Kinder, die sich ganz klein gemacht haben, mit leislicher Stimme geredet haben oder auch sehr laut, sehr viel Raum einnehmend, fast keinen Halt gehabt zu Kindern, also ich habe sie immer toll gefunden, aber zu Kindern, die in einer Gemeinschaft gefunden haben, die sich vorher nicht gekannt haben, weil sie einfach aus verschiedenen Gebieten der Stadt gekommen sind. Und dass wir zusammen eine Gruppe geworden sind, dass sie haben können Ideen einbringen konnten, dass sie auch mal eine Führung dürfen übernehmen dürfen. Und das hast du einfach auch in ihrer Körperhaltung gesehen. Dass sie haben können Bewegungserfahrungen machen, dass sie haben können lachen und giggeln. Und also das habe ich wahnsinnig spannend und sehr, sehr schön gefunden, dass Kinski und erste Klasse Kinder die Transformation haben können machen, dass ich sie auf diesem Weg dürfen begleiten durfte. Und natürlich dann auch ihre Eltern. Aber auch hier, gell, die Eltern kommen ja auch mit Sorgen dann. Und es ist alles bei dem Kind und wie machen wir das und wie können wir das machen. Und die sind ja dann auch in einer Belastung inne. das, was du eben vorher erzählt hast. Ja.
Ich glaube, am Kind kommt es halt häufig zum Ausdruck. Es ist ja immer ein ganzes Familiensystem, ein ganzes Gefüge von mehreren Menschen zusammen. Und das Kind ist insofern, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie das schwächste Glied. An dem fällt es häufig, nicht immer, aber häufig wie auch aktiv dann auf, oder? Wenn ein Kind dann vielleicht eben zu laut oder zu wild oder ja, zu impulsiv ist. Und ich sage, das schwächste Glied, das meine ich nicht wertend, aber es ist halt, eigentlich ist ein Kind ist ja noch so nahe, also Emotionen Eltern. Und Motorik sind ja, nein, nicht an den Eltern, aber also, ja, das auch, aber Emotionen und Motorik ist ja noch so nahe, sie sind ja noch so echt, oder? Es kommt einfach halt alles wie unbremst und ungefiltert raus, und das meine ich mit, in Anführungs- und Schlusszeichen, das schwächste Glied, weil es sich halt noch, es hat noch weniger Frontalhirn, es kann sich noch nicht so selber kontrollieren, und darum zeigt es sich dann häufig oder agiert es sich halt am Kind aus. Aber es ist ja nicht das Kind per se irgendein Problem, sondern es ist ja immer die ganze Familie oder irgendeine Dynamik, wo es immer mehrere Personen ja betrifft.
Ja. Das Umfeld, wo das Kind aufwächst.
Ja. Natürlich bringt man auch Temperament mit und so, oder? Aber es braucht immer das ganze System, um auch wieder etwas verändern. Jetzt sind wir gerade ein bisschen mehr bei den Kindern gewesen. Kommen wir wieder ein bisschen zurück auf die Eltern. Gerade wenn belastende Situationen bestehen und das ein andauernder Zustand ist, dann machen einem die psychischen Symptome, eben zum Beispiel, dass man keinen Antrieb hat oder dass man wenig Geduld hat oder dass man selber sehr, sehr unruhig ist oder viele Ängste hat. Oder das verursacht ja dann irgendeinmal auch selber Leid und kann sich ja dann wie auch noch verstärken. Also es kann dann wie zunehmen und so in eine Negativspirale kommen und es können sich Krankheiten entwickeln und verselbstständigen. Also zum Beispiel eine Depression. Ja, dass, wenn man das Gefühl hat, ich mag nicht, wenn der Antrieb fehlt, wenn man sich auch irgendwie hilflos fühlt, man hat das Gefühl, man kann nichts an der Situation ändern. Und eben, man spürt dann körperlich, ich habe keine Kraft und ich bin müde und ich mag gar nichts mehr managen. Dann zieht man sich häufig immer mehr zurück und macht weniger, hat aber durch das, dass man dann eben auch weniger macht, auch immer weniger positive Inputs, oder? Also die Betroffenen dann häufig ja dann auch die guten Sachen vernachlässigen, die ihnen eigentlich gut tun, und so kann sich das immer wie mehr verstärken und der Rückzug wird immer grösser.
Da kommt mir noch ein Sinn, wenn ich mal gelesen habe, ein Nein zu anderen ist auch ein Ja zu sich. Und ich habe mir das auch zu Herzen genommen, gerade bezogen auf die mentale Gesundheit, dass ich nicht zu allem Ja sage, alles mache. Also ich meine, ich habe dann einfach mehr Tasks, oder? Meine Tabs sind offen und dann habe ich irgendwann auch gelernt, zu sagen, nein, das kann ich jetzt nicht machen, nein, das muss noch warten. Und von dir habe ich das auch noch so im Hinterkopf mit Karin, es kann auch zum, der Grad zu der Vermeidung ist schmal, also achte ich auch da, oder? Also ich meine, wir haben ja gerade für die Erfolg, oder? Haben wir dann beide gemerkt, hey, weißt du was, es tut uns, glaube ich, beiden gut, wenn wir die Erfolg verschieben auf einen anderen Tag zum Aufnehmen.
Ja.
Dass wir auch viel mehr Ruhe haben. Und die anderen Sachen zuerst können büscheln. Also wir tun ja auch Prioritäten setzen. Und wir haben auch beide einen Prozess gehabt, machen wir das jetzt? Und nein, schau, ich kann noch. Und das habe ich im Fall auch schön gefunden, dass wir beide können ehrlich sein und sagen, hey, weißt du was, mir ist es im Fall lieber, wenn, und die andere dann auch sagt, du hast recht, mir im Fall auch. Aber mit dem Hinterkopf, da hinterfragen wir uns beide ja auch, hey, sind wir gerade am Vermeiden oder ist es wirklich einfach viel im Moment?
Ja, das ist ja schön beschrieben, weil wir haben dann einfach reflektiert und überlegt, wir haben gerade irgendwie zu viel, wir haben beides Gefühl gehabt, wir haben uns nicht können gut darauf vorbereiten, wir haben nicht können uns so gedanklich reingeben. Und dass es dann irgendwie gerade ein Nein war, aber es war dann eine Entscheidung für uns. Und jetzt sind wir ja da und reden über die psychische Gesundheit. Ja, das ist so, oder? Das ist halt Es ist ein bisschen wie das Wetter, oder? Manchmal kann man es besser stimmen vorhersagen und manchmal hat man ein stabiles Hoch. Ja, und manchmal kommt der eine oder andere Sturm. Und da muss man dann zuerst einmal rasch innehalten und schauen, hey, mal, jetzt können wir wieder rausgehen, jetzt läuft es wieder. Aber das, was ich ja vorher eben gesagt habe, oder, dass wenn es dann eben eine Vermeidung wird, oder, und wenn dann Symptome eigentlich übernehmen, oder, wenn wir jetzt wieder sagen, vielleicht, das trauen wir uns vielleicht doch nicht zu, und nein, das machen wir wahrscheinlich nicht so gut, und ja, komm, lass uns doch das lieber an den Nagel hängen, oder, dann würden wir auch so in eine Negativspirale reinkommen, und das ist das, ja, was eben bei einer Depression zum Beispiel auch ausmacht, dass man dann total die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit verliert. Und genau das ist ja auch etwas wiederum, was resilient macht, dass man, auch wenn man sagt, es gibt Herausforderungen im Leben, aber ich habe doch das Gefühl, ich kann die grundsätzlich bewältigen. Vielleicht nicht gerade immer heute und morgen. Vielleicht muss ich mich zuerst noch irgendwie rüsten und sammeln. Aber ich bin eigentlich positiv eingestellt und ich kann mir das zutrauen.
Es erinnert mich an eine Mami und eigentlich ganz, ganz viele Mütter, die ich begleitet habe in den letzten Jahren mit Kind mit einer Diagnose. Also wenn ein älterer Teil zu einem pflegenden älteren Teil wird, dass vor allem in der Anfangsphase kommt so viel, was du jetzt auch beschrieben hast, oder? Dass das ein Schock ist, es ist ein Stress, was kommt auf mich zu und wie lange geht das und wie sieht mein Leben aus? Man muss sich auch verabschieden für einen Lebensentwurf, wo man sich vorgestellt hat, wo man je nachdem dann nicht mehr so kann ausleben kann. Und die eine Mama, die ich jetzt einfach im Kopf habe, ich habe das auch bei anderen schon beobachtet, ist, dass sie abgenommen hat, dass sie sehr schlecht geschlafen hat, fast kein Lächeln mehr, immer eine sehr gedrückte Stimmung. Sie hat auch über Schulter-Nackenschmerzen geklagt. Sie hat einmal nicht mit dem Auto kommen können, hat einen Termin abgesagt, sie könnte den Kopf nicht drehen, sie kann ja nicht Auto fahren, so nicht sie kann fahren. Nicht zum Termin kommen. Ja, genau. Es war völlig schwierig gewesen und sie hat auch immer wieder Bauchweh gehabt. Also es ist ganz schwierig gewesen mit ihr. Also nicht sie als Person habe ich schwierig gefunden, sondern ich habe einfach gemerkt, sie weint so schnell. Sie
hat sich es sind keine Ressourcen mehr oben gewesen, oder? Ja. Also man hat wirklich gemerkt, da ist einfach kein Boden mehr da.
Und es hat sich nur noch um die Krankheit, um die Diagnose und die Bedeutung für sie als Mutter, für die Familie, was bedeutet das in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und sie hat eigentlich nur den Berg von Last vor sich gesehen. Und das ist auch für mich sehr schwierig gewesen, weil, ganz ehrlich, ich habe das Kind gesehen und ich habe auch das herzige Kind gesehen und ich habe bemerkt, dass sie fast das übersieht. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber in dem Fall ist es was ganz Schwieriges, um sie überhaupt, wie du weißt, in so eine, wie du gesagt hast, in Ressourcen hineinzubringen, in die Flexibilität
hineinzubringen. Ja, also so wie du es berichtest, ist sie in einer Erschöpfungsdepression. Sie,
ja.
Ich hoffe, sie hat auch irgendwo können Unterstützung für sich bekommen.
Gut. Also das ist auch etwas, wo ich dann immer, wir haben so verschiedene Flyers gehabt, wir haben die dürfen abgeben. Was denn die Eltern damit machen, das ist dann in ihrer Verantwortung.
Ja.
Oder? Genau. Aber es ist so schwierig gewesen. Und was du eben vorher auch noch angesprochen hast, dass die Basics, damit es dir gut geht, oder? Die sind vernachlässigt worden. Weil es ist so im Überlebensmodus gewesen.
Ja.
Ja, überleben fürs Kind.
Fürs Kind, genau. Und dann, aber, und dann sich Kind selber so zurückstellen, bis man selber ausmergelt. Oder?
Ja.
Ja, und das gehört mir ja viel von Müttern, oder? Dass man eigentlich so die eigenen Grundlagen vernachlässigt, oder? Von der Selbstfürsorge. Und zwar, dabei sind die ja eigentlich die Grundlage von unserer Gesundheit, sind unsere Grundbedürfnis, sowohl körperlich wie auch mental. Und körperlich, so banal wie das tönt, sind unsere Grundbedürfnisse Wasser, also Trinken, Essen und Schlaf. Jetzt ganz konkret, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe Kopfweh, dann probiere ich mir wirklich zu überlegen, hey, habe ich genug getrunken und habe ich schon etwas gegessen? Weil häufig kann ich nur schon mit dem dann, ja, sage ich, okay, ich esse jetzt mal irgendwie etwas Richtiges, etwas mit Kohlenhydrat, etwas mit komplexen Kohlenhydrat. Und wenn ich dann in einer Stunde immer noch Kopfweh habe, dann kann ich eine Tablette nehmen. Oder? Und häufig hilft das schon. Und es ist natürlich schon so, gell, wenn wir unseren Körper nicht gut behandeln, dann können wir ja auch nicht erwarten, dass er funktioniert.
Und so sieht es auch mit der Psyche aus. Also,
ja, ja, genau mit beidem. Mit beidem. Mhm. Also, mit beidem. Nur ist es auch da, ich sage jetzt mal, beim Körper ist es ein bisschen einfacher zu benennen, eben so auf die drei Punkte irgendwie zu beschränken. Und mir kommt da gerade noch so ein Beispiel in den Sinn. Ich habe früher in einer psychiatrischen Praxis häufiger ADHS-Abklärungen begleitet. Oder? Und wenn dann, habe ich Klienten gehabt, junge Erwachsene, die haben gesagt, ja, die trinken irgendwie 4-5 Energy-Drinks am Tag, x Kaffee und schlafen irgendwie schlecht oder irgendeinisch oder zu wenig und gehen in den Ausgang, oder? Und dann solltest du irgendwie eine Diagnose stellen, oder? Du solltest irgendwie schauen, warum kann sich der Mensch nicht konzentrieren, oder? Und klar, sie sagen dann natürlich, ja, wenn ich so müde bin, ich mich nicht kann konzentrieren, trinke ich die Energy Drinks. Aber bei derartigen Sachen ist halt auch eben immer eine Frage vom Mass, der Konsum, oder? Das hat ja auch wieder einen Eingriff aufs Nervensystem und das bringt den Körper auch wieder durcheinander. Also, das ist dann so Huhn oder Ei, da kannst du eigentlich gar nicht richtig beurteilen, warum sich jetzt jemand nicht konzentrieren kann, wenn körperlich ja auch, sage ich jetzt mal, die Grundlagen, dass der Körper gut funktionieren kann, gar nicht gegeben sind.
Genau, was du sagst, also die Neurotransmitter, das schwankt ja dann ziemlich, das ist neurodynamisch und der Abfall, oder wenn du dann den Input,
das Koffein oder ja,
zum Beispiel, was sehr viele trinken, oder
Koffein, ja auch, ich trinke auch Kaffee, ja.
In sehr vielen Formen gibt es Koffein, oder? Aber wenn das dann abfällt oder wenn du den nicht mehr hast in deinem System, also ein gewisser Pegel, ein gewisses Niveau, dann hast du einen recht harten Rebound. Oder? Das macht viel mit deinem Körper und das macht eben auch etwas in deinem Hirn. Und was du vorher angesprochen hast wegen der Ernährung, natürlich hat das einen Zusammenhang. Also ein stabiler Blutzucker, das wirkt sich auf psychische Gesundheit aus, das wissen wir ja. Also ich bin jetzt die mit dem Zuckerigen, oder? Das
ist meine nicht kleine Kaffee und du das Zuckerigen. Genau. Aber eben, ich meine, wir wissen es beide, oder? Man muss einfach darauf achten.
Also ganz klar, das tut Glückshormon ausschütten, so ein Schöckeli. Also ich mag mich erinnern, in so stressigeren Zeiten, ganz stark ist mir das erste Mal aufgefallen bei den Abschlussprüfungen, bei den Diplomprüfungen zur Physio, habe ich mir angewöhnt, mega blöd M&M's essen während dem Lernen.
Okay.
Aber das Kauen hat mir einerseits geholfen.
Das Nüssli rausschälen.
Also so viel zu Lustgewinn, gell?
Ja, lustvoll.
Aber auch, ja, es ist super fein gewesen. Das Problem ist dann nur gewesen. Die Hose für die Diplomfeier ist immer ein bisschen enger geworden. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich aufhören. Schocke essen während dem Lernen. Also ich meine, Zucker ist ja gut fürs Hirn. Das hilft ja dann. Also nein, das redet mich jetzt so gerade um Kopf und Kragen. Da sind wir dann wieder beim Thema Humor nehmen. Oder? Das ist auch eine Art von mentaler Gesundheit, die ich
absolut
habe. Aber auch da konnte ich dann wieder damals sagen, hey, das tut dir im Fall nicht gut in den Mengen, wo du da Schoki essen. Ich glaube, es ist nur eine Phase, es ist nur die Lernphase. Und ich hörte dann wieder auf und dann bin ich auch wieder zurückgekommen zu meinen geregelten Essverhalten. Ich meinte, wir haben das auch bei unserer Episode Stress, haben wir das ja auch gehabt. Wenn hast du eigentlich Stress und wie gehst du damit um oder was macht das mit deinem Körper? Und schwierig ist ja dann gerade, wenn du in einer, ich sage jetzt mal salopp, in einer fremdgesteuerten Situation bist, wenn du älter bist oder wenn du älterer Teil bist, wo der Tag taktet ist, wie und wenn das Kind schläft, isst oder muss gewickelt werden, dann ist das, finde ich ja herrlich, was du vorher ja gesagt hast, mit Essen, Trinken, Schlafen, Wiederholen und die Grundbedürfnisse, das Eat, Drink, Sleep, Repeat, tönt so banal.
Ja, aber es ist so schwierig. Und du hast jetzt gerade vor erwähnt, auf das wollte ich aufspringen, du bist dann in so einer fremdbestimmten Umgebung. Das klingt jetzt so negativ. Aber aus der eigenen Perspektive ist es so. Mhm. Oder? Also dein Alltag, dein Tagesablauf ist halt sehr fremdbestimmt durch Bedürfnis vom Kind. Und gerade dann ist es so verlockend, so schnelle Befriedigungen einzubringen, wie halt eben vielleicht süßes Knabbern oder nochmal einen Kaffee. Und das geht einem halt kurzfristig etwas, aber mittel- und langfristig ist es dann halt eben doch nicht so gut. Oder? Weil wenn der Blutzucker wieder runterfällt, wird man vielleicht umso müder. Und um Himmels Willen, also ich bin die Letzte, die irgendetwas gegen Schoki hat oder irgendwie gegen feines Essen. Aber das muss jetzt einfach so ein bisschen in Harmonie sein mit dem Tag und mit der Bewegung, die man irgendwie hat. Aber da wäre es ein grosses Thema, das wäre Ernährungsberatung und Bewegung. Aber einfach nur zum Sagen, dass man sich einfach ein bisschen sensibel ist, oder? Warum esse ich vielleicht mehr? Oder warum wollte ich mir da etwas Gutes tun? Ah, das ist eben, weil ich sonst schon so das Gefühl habe, ich komme eigentlich zu kurz, oder? Wenn man mal ehrlich ist, ich komme eigentlich zu kurz, weil ich richte mich da gerade ganz fest nach meinem Kind oder nach meinem Kind. Ja. Und dann kommen wir doch erst zu den psychischen Grundbedürfnissen, und die habe ich auch schon in anderen Episoden erwähnt und wir werden sie sicher auch heute nicht das letzte Mal erwähnen. Das sind die Grundbedürfnisse nach dem Grawe, und zwar das Bedürfnis nach Bindung, die wir haben, nach Autonomie und eben auch nach Lustgewinn, das, was du vorher mit dem M&M's Mampfen erzählt hast. Dass wir einfach etwas machen, was wir lässig finden, und Sachen, die wir nicht so lustig finden, dass wir die eher vermeiden. Und wir haben auch noch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Selbstwerterhöhung geht damit einher. Und eben, was passiert denn, wenn man Mutter oder Vater wird? Oder dann, es gibt ja so den Begriff von dieser sogenannten Muttertät.
Aha.
Also das ist so wie Pubertät, hat aber eigentlich in dem Sinne noch nichts damit zu tun. Die kommt ja dann beim Kind erst später. Aber Muttertät umschreibt ja eigentlich den Sachverhalt, wenn man als Frau in die Rolle als Mutter hineinfindet und sich dort drin entwickelt. Aber was passiert denn jetzt rein schon mal von der körperlichen Seite her?
Du, also ganz spontan, aus persönlicher Erfahrung, ich habe einfach wenig geschlafen. Vorher haben wir ja das gesagt, wie wichtig der Schlaf ist, auf ganz vielen Ebenen. Das mit dem Essen war auch so eine Sache gewesen, weil ich gestillt habe, habe ich entsprechend müssen schauen, dass ich auch eine Kalorienzahl zu mir nehme. Aber ich war so in diesem Rhythmus gewesen, mit diesen zwei Kindern, oder das ist schon sehr stressig gewesen, um dort mal etwas Warmes zu essen. Und das hat mich am Anfang schon auch durcheinander gebracht. Und ich habe gefunden, nachher dann habe ich es ja dann auch geschafft, aber im Fall, es ist schon ein Zeit gegangen. Und weil ich so eine hohe Schlafdeprivation hatte über sehr lange Zeit, ist mein Immunsystem aber ich war wirklich sehr oft krank gewesen. Ich hatte eine Angina nach der anderen gehabt. Der einzige nette Nebeneffekt war, dass ich meine Schwangerschaftskilo losgeworden bin. Aber ich bin nicht in eine Balance gekommen. Also das war wirklich schwierig gewesen. Und ich finde, nachher beim Eindling ist das schon anders gewesen. Das habe ich irgendwie aus Erfahrung dann gewusst, wie das geht. Es war auch ein besserer Schläfer gewesen. Und das hat schon einmal sehr viel auch mit meiner Psyche gemacht. Ich war viel entlasteter gewesen, entspannter gewesen, trotz drei Kinder. Muss man auch sehen, oder?
Ja, aber hast du vielleicht mehr Selbstwirksamkeit erlebt? Hast du mehr das Gefühl gehabt, dass du da die Zügel in der Hand hast, wie noch beim ersten Mal bei den Zwillingen?
Das sicher. Ja. Weißt du, also die Herausforderungen, oder, wo habe ich dann wie schon gekannt und gewusst, das Learning, diesen Weg müssen wir jetzt nicht gehen, das fruchtet nicht so, wir gehen einen anderen Weg, den wir kennen, der uns hilft, oder? Aber es ist, wie wir ja auch beide die Erfahrung gemacht haben, es ist ja so viel Verantwortung, die du hast. Du hast plötzlich so viel hinterfragen. Und dann auch noch, gell, wir sind in einer Kultur, wo Fehler einfach falsch sind und schlecht sind und sollen vermieden werden. Und am Anfang ist das definitiv so, dass, oh nein, ich will keine Fehler machen. Aber Das stresst im Fall auch.
Ja, wenn man Angst hat vor potenziellen negativen Konsequenzen. Oder? Man weiß ja nicht, was passiert, wenn man etwas falsch macht. Wie weit kann ich es mir leisten, Fehler zu machen? Ja, ja. Aber eben, was du angesprochen hast, um es nochmal zusammenzufassen, du hast eigentlich eben die drei Punkte aufgegriffen. Oder das mit eben der Schlaf, wo weniger ist. Man isst je nachdem weniger oder kommt weniger regelmäßig dazu. Und gerade vor allem, wenn man stillt, muss man ja noch mehr trinken. Also, und man hat auch so einen erhöhten Energiebedarf. Also das kann wirklich den Körper aus der Balance bringen. Und wenn der Körper dann wirklich fest aus der Balance gerät und das über längere Zeit, dann hat einfach auch rein schon nur das wiederum seine Auswirkungen auf die Psyche. Da kommt mir wieder in den Sinn, eben zu dem, was ich eingangs erzählt habe, mit, wenn es mir so schlecht ist, wie soll ich das schaffen, oder? Also ich mag mich erinnern, ich hatte auch die Gedanken gehabt, bei unserem schlecht schlafenden Drilling, hey, wie lange soll das noch so weitergehen? Oder? Also wie soll man das auf Dauer schaffen? Und auch dort ist wieder gewusst, okay, irgendwann wird die schon schlafen und so weiter. Aber wir haben uns dann auch müssen Hilfe holen. Aber das macht ja dann eben auch etwas eben wieder mit der Psyche, oder? Um jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr aufs Psychische zu kommen. Man hat so viel Verantwortung und Verantwortung, das hat ja dann mit dem Grundbedürfnis Bindung zu tun. Man hat ganz, ganz viel Bindung, oder? Die Kinder, die brauchen einem so fest. Und da hat man so viel Bindung, die man muss geben, wo man natürlich auch etwas zurückbekommt, aber auch ganz viel muss geben. Und manchmal ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und vor allem zu viel im Hinblick darauf, eben, dass die Autonomie, weil die zwei sind ja häufig so im Wechselspiel Bindung und Autonomie. Ja. Oder dass die Autonomie dann einfach eben zu kurz kommt. Also man kann ja nicht einmal aufs WC gehen, in gewisser Zeit war das ja nicht mal möglich gewesen, oder?
Genau, das erinnert mich gerade noch. Trinken war ja auch immer so ein Thema gewesen. Vor allem als stillende Mutter, dass du genug trinkst. Und ich habe immer gefunden, hey, genau dann, wenn der Klei am Stillen ist, muss ich aufs WC. Dann hat meine Blase ein Signal gegeben, dass ich aufs WC. Und das hat mich am Fall so gestresst, so ein Grundbedürfnis, einfach aufs WC gehen, wenn ich muss und nicht kurz bevor mein Beckenboden zusammenbricht. Also das ist im Fall etwas Fremdbestimmte. Das kann dich schon auch zermürben. Wir beide haben jetzt irgendwo einen Weg gefunden. Wir sind immer noch gern Mamis.
Absolut.
Aber ich finde, also wir dürfen da auch ehrlich sein, hey, das sind einfach Fakten, das sind Tatsachen. Das ist eine herausfordernde Phase im Leben.
Genau.
Wenn du älter wirst.
Ja. Das ist eine Phase, wenn man älter wird. Gell? Ich meine, wo man frisch älter wurde, sind das bei uns jetzt schon bei beiden länger her. Und was ich da möchte aufgreifen, oder, das ist, wenn man die eigenen Grundbedürfnisse zurückstellt, man kann das ein Zeit lang kann man das ausgleichen, man kann das aushalten. Mhm. Aber es ist häufig eine Frage von der Dauer und auch von der Intensität. Oder? Und wenn man es einfach nicht kann irgendwo ausgleichen, dann entsteht da einfach Stress. Und über den Stress haben wir ja in einer anderen Folge schon geredet. Der schlägt sich auch wiederum körperlich nieder. Oder man kommt zum Beispiel Nackenschmerzen, Kopfschmerzen über. Und weil sich alles so anspannt und verhärtet. Und dann kommt da schon der Teufelskreis eben auch wieder in Gang.
Was ich dir da auch noch muss sagen, ist, es ist ja nicht nur als neue Mami so oder als neue Eltern, sondern auch später.
Ja, es gibt immer wieder so Phasen. Es gibt immer wieder so Phasen. Aber das ist sowieso die erste, oder? Und, genau, und wenn man aus dieser wie gar nicht rauskommt, sage ich jetzt mal, oder wie im Anstrengenden innen bleibt, dann kann das natürlich auch seine Konsequenzen haben, dass man irgendwo auch in einer psychischen Erkrankung innen landet. Aber du sagst es richtig, es gibt immer wieder Herausforderungen. Ich meine, die gibt es natürlich auch in einem Leben ohne Kind. Es gibt immer Herausforderungen, wo man schauen muss, dass wir psychisch stabil bleiben und wo wir eben Selbstfürsorge betreiben. Mhm.
Und das bleibt schwierig, das zu umsetzen. Das muss man sich auch bewusst sein. Das ist ein aktiver Akt, die Selbstfürsorge. Mhm. Das passiert nicht passiv nebenbei, sondern je nach Phase, wo ein Kind in seiner Entwicklung du gerade am Begleiten bist, eben, ich sage jetzt Schlagwort Kleinkind, Schulkind, Jugendliche, Pubertät, hey, dann musst du auch für dich schauen. Mhm. Immer. Mhm. Und dir Zeit und Raum nehmen für, was wir vorher besprochen haben. Das wird immer präsent sein. Einmal geht es der Ringer und wenn du dann ein anderes Mal eine andere Phase findest, oh mein Gott, wie soll ich das meistern?
Man muss auch ein bisschen schauen, dass sich, wenn sich so eine Normalität einschleicht im Alltag, dass man einfach wie sich gewöhnt ist, gerade als ja. Mutter, immer für die anderen zu schauen, immer die anderen zuerst und, oder? Dass man da nicht vergisst, für sich selber zu schauen, nur weil es halt normal ist.
Ja.
Dass man das wie nicht hinterfragt, oder dass man das wie einfach so annimmt, oder dass es einem passiert. Es passiert, es ist ja eben nicht aktiver Zustand, dass man sagt, ja, ich stelle mich jetzt hinten an, oder? Der Alltag lässt häufig einfach zu wenig Raum. Ja. Oder? Also es ist nicht so, dass ja. ich, also wenn ich jetzt an mich denke, es ist nicht so, dass ich einfach mal, ja, dass ich quasi meiner To-Do-Liste müsste folgen und sage, okay, wenn ich dann die mal abgeschafft habe, dann kommt es dann. Dann kommt es ja, dann genau. für mich. Oder dann tut sich da irgendwie ein Zeitraum auf für mich. Das, ich weiss nicht, wer, also das passiert nicht von alleine. Da kann ich lange warten, bis sich dann da mal ein Zeitfenster oder irgendwie ein Raum für mich würde eröffnen. Sondern ich muss mir dann nach wie vor mit 11 und fast 5-jährigem Kind nach wie vor selber und bewusst einfordern und einholen. Und ich glaube, das ist ein Hauptunterschied zu der Zeit, wenn man älter ist, wie wenn man es vorher war. Oder? Wenn man ja. vorher, sind wir ehrlich, wenn man vorher noch allein war oder eben einen Partner hatte, ich meine, hey, was haben wir an diesen Wochenenden und an diesen Übungen gemacht? Also, da hat's, also bei mir hat es schon Zeiten gegeben, wo ich ja, also da ist die Zeit für mich da gewesen. Manchmal bin ich dann, da denke ich im Nachhinein zurück, heila, hast du die Zeit nicht besser genutzt, oder? Also, im Sinne von, wo ich manchmal denke, oh, jetzt bin ich gerade alleine, jetzt habe ich ein langweiliges Wochenende von mir, was soll ich machen? Und jetzt denke ich so, oh,
das ergibt sich, oder?
Ja, das ergibt sich nicht von alleine.
Nein. Also wir haben ja in der Vorbesprechung haben wir uns dann auch gefragt, und dann haben wir einen Moment müssen überlegen, weil es auch schon ein bisschen länger her ist. Und ich habe dann gefunden, eigentlich war es ein paar Zeit gewesen. Oder? Dann kommt noch dazu, mein damaliger Freund, jetziger Mann, hat seine Wohnung gehabt, ich habe meine Wohnung gehabt. Entweder sind wir zu ihm oder zu mir. Und dann haben wir zusammen, entweder hat er gekocht, dann haben wir zusammen gegessen, oder bei mir, ich habe gekocht. Und wir haben dann so, oder wir haben einen Film geschaut gehabt. Also da sind wir bei ihm, weil ich keinen Fernseher hatte zu dieser Zeit. Ich hatte einen Laptop und habe mir DVDs ausgelehnt. Apropos, was ich an meinen Öben gemacht habe, ist mir dann noch so in den Sinn gekommen. Also ich habe wirklich so Me-Time gehabt.
Ja, und viel Sport hast du jetzt noch gemacht, gell?
Richtig, ich habe noch Training gegeben und Training gehabt. Und ich bin eigentlich viermal in der Woche am Oben bis in die Nacht in der Halle gewesen. Und am Wochenende habe ich ein Match gehabt, entweder von meinen Juniorinnen als Coach oder dann eigene. Und irgendwo dazwischen war noch ein bisschen Paarbeziehung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und dann sind wir dann zusammengezogen und dann haben wir uns auch mehr gesehen gehabt. Und dann ist Alltag gekommen. Und ganz ehrlich, heute ein Alltag mit Kind, das ist ja dann auch wieder einerseits taktet von der Schulzeit und Schulferien oder von den Arbeitszeiten von uns. Und wenn ich jetzt hier noch einen Blick mache, mit Familien von Kindern mit einer Diagnose, die jetzt das Leben lang wird bestehen, die nicht wird weggehen, oder? Dann ist dort so ein Abhängigkeitsverhältnis, was wir jetzt am Anfang beschrieben haben von unserer Elternschaft, das haben die Eltern im Fall bis ins Erwachsenenalter.
Und?
Bis sie ihr Kind in eine Institution geben, weißt? Dort ist loslassen nochmal extrem schwierig für die Eltern. Und Selbstfürsorge ist reell schwierig umsetzbar. Also das muss man anerkennen und auch da deinen Eltern wirklich gut schauen. Du als Fachperson und ich dann als Fachperson zwar beim Kind, aber das Kind wird ja von den Eltern betreut und ich meine, da ist gerade gestern im Fall ein Patientenkind gewesen, das kommt jetzt in Pubertät, kann mit einer Hilfe laufen, hat Unterschenkelorthese und dann, wir sind gerade aufstehen, absitzen am Arbeiten gewesen, wo es wirklich ein Arbeitsaufwand, ein Kraftaufwand ist, so meine ich. Und dann habe ich schon geschmeckt, oh, ich glaube, er hätte jetzt gerade müssen winden, habe aber nicht den gleichen da und irgendwann schaut mich das Kind da, mein Patientchen, an und sagt, oh, ich glaube, ich habe Gaggi gemacht. Und dann habe ich gefragt, möchtest du warten, bis die Vater kommt, um dich zu wickeln? Oder wäre das für dich okay, dass ich das mache? Und dann hat der Bub gesagt, nein, mach du, das ist so schrecklich, das stinkt so, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich nochmal sicher dreimal gefragt, bist du sicher, dass ich das machen soll? Mhm. Und da sind wir natürlich in dieser Situation mit, gell, wir haben einen jungen Mensch, der in die Schwelle zu Jugendlichen kommt und dann wickeln von einer Frau. Mhm. Und ich war wirklich sehr zurückhaltend und habe nochmal Zeit gelassen. Ich bin etwas geholt, bin wieder reingekommen und habe dann gesehen, liegt auf dem Bauch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf dem Bauch kann ich die nicht wickeln. Und dann hat er gesagt, nein, ich warte lieber auf den Papi. Mhm. Was ich mit diesem Beispiel will zeigen, ist, ich habe das Kind, angehende Jugendliche, erkannt, wie unangenehm das ihm ist. Ich wollte aber auch nicht bloßstellen. Es ist extrem intim, jemanden zu wickeln. Es ist eben kein Baby mehr, oder? So herzig, oder? Das Füdeli putzen und nachher die Windeln zu machen. Und wenn ich da denke, für die Eltern kommt der Punkt eben irgendwann mal auch von dem loslassen, oder? Und auch schauen, wo sie bleiben in dem Ganzen. Das macht mit ihnen auch etwas, oder? So ein grosses Kind noch wickeln. Du assoziierst ja das auch mit jemandem hilflosen Säugling, oder? Aber nein, wir haben da einen jungen Mensch, einen Pubertierenden.
Ja.
Und auch die Antworten, die noch geben kann, oder? Das musst du auch aushalten können als Eltern. Und wie du vorher gesagt hast, das ist ihre Normalität. Das ist ihr Alltag, der unterbrochen wird von Reha-Aufenthalt, Operationen, Untersuchungen, Termine, Abklärungen, Therapien. Oder? Das macht etwas mit dem Kopf, definitiv. Und es macht auch etwas mit dem Körper von diesen Leuten. Und das kannst du abbrechen mit, in Anführungszeichen, von Eltern, von Kindern ohne Diagnose.
Ja, ich meine, du erzählst eindrücklich, was das für enorme Belastungen, Herausforderungen sind. Und das ist natürlich jetzt nicht Norm, es haben nicht alle Kinder Einschränkungen. Aber was mir da dazu gerade noch in den Sinn kommt, sind Mütter heutzutage, die eben noch arbeiten. Und wo ich einfach wie merke, dass da extrem viel rum ist. Oder? Also, dass man den Anspruch hat, im Job können zu bestehen und mittel- bis hochprozentig zu arbeiten und gleichzeitig die Herausforderungen von der Elternschaft daheim hat. Und ja, da sind wir beim Thema Vereinbarkeit. Ich weiss, das ist riesig. Und da wollen wir jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, aber ich stosse halt auch in der Praxis dort immer wieder an, oder, dass Frauen sich bis und in die Überbelastung hineinbegeben oder hineinkommen. Und ich will ja niemandem sagen, mach deinen Job nicht, weil häufig ist es so, und sagen sie, ja, ey, mein Job ist mir wichtig, ich mache das gern und so weiter. Und das gibt mir etwas. Aber Fakt ist dann halt einfach auch, dass sie wie dann zu wenig Ressourcen haben, um beides machen, oder? Oder dass sie halt gleich dann eben noch, wie es häufig ist, der Mental und Emotional Load hauptsächlich bei den Frauen ist, oder? Und dann hast du irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, sagen wir mal 90% emotional, mental load, oder meinetwegen auch 100 bei der Frau, und gleichzeitig gehst du noch 60% arbeiten. Ja, wie sollst du denn die über 150%, wo sollst du denn das hernehmen? Oder? Es ist, und es ist dann aber einfach auch wie ein Normal. Es ist heutzutage normal, es ist auch normal, dass die Frau arbeiten geht, es ist auch normal, dass die Frau weiterhin an ihre berufliche Zukunft, an die finanzielle Zukunft und Vorsorge denkt. Und gleichzeitig ja aber auch eben für das Kind da ist, möchte da sein. Und das ist, also ich finde, das ist so eine Herausforderung, oder?
Ja, total.
Und eben, es ist heute in dem Sinn normal. Und ich habe keine Lösung dafür, oder? Ich meine, die Lösung kann nur jeder, also da arbeite ich aber daran, dass die Leute individuell eine Lösung finden, die für sie dann stimmt. Aber es ist einfach so, dass es ist heute normal, man verlangt es von sich, aber es hat einfach auch seinen Preis, oder? Und man muss immer wieder das hinterfragen. Ich komme manchmal auch persönlich selber auch manchmal an den Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich möchte eigentlich noch mehr und ich habe noch so viele Ideen und ich möchte noch das Projekt umsetzen und jenes und da und Kurs und dort, oder? Und gleichzeitig habe ich aber 4 Kinder und für die möchte ich auch da sein. Und ich persönlich merke dann, komme ich manchmal auch an einen Punkt, wo ich merke, hey, jetzt habe ich das Gefühl, ich mich eigentlich wie gar nicht mehr richtig. Also richtig. Ich bin zu ausgefüllt, oder? Ich kann mich wie zu wenig auf etwas konzentrieren und verlange eigentlich zu viel von mir. Und dann muss ich auch wieder sagen, nein, es ist im Fall nicht normal, dass ich das Gefühl hätte, ich habe 4 Kinder und muss gleichzeitig noch, weiss ich nicht, wie viel arbeiten, oder?
Ja, das sagst du richtig. Du machst ja beides nicht richtig, oder? Also, um das noch ein bisschen auszudeutschen. Meine Vorstellung von Mutterschaft war ja amigs gsi. Zu Ostern tun wir Nestle basteln und selber bemalte Eier machen. Und unsere ganze Wohnung ist auf Ostern eingerichtet und dekoriert. Und genauso dann, wenn ich die ganzen Viertige oder zu Weihnachten mache ich es so. Zu Halloween, wo ja jetzt auch bei uns übergeschwappt ist, dann ich entsprechend dekorieren. Geburtstag mache ich so und so mit Dekorationen.
Aha,
und
genau, also Haufen Ansprüche und Vorstellungen.
Extrem hoch. Und gleichzeitig sollte ich bei meiner Arbeit auch noch eine hohe Expertise abliefern. Hey, nein, ganz ehrlich, wenn ich das jemandem erzähle, auch wenn ich es jetzt zu mir hier sage, das geht doch gar nicht auf. Also das geht ja nicht. Also es ist ein Entweder, ein Oder. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Das darf ja so sein. Gerade weil wir jetzt ja auch über Mental Health reden. Das macht dich ja sonst wahnsinnig, weil du immer nur am Failen bist. Du bist nicht genug. Das geht nicht auf. Und da sind wir ja dann gerade bei dem, was passiert denn mit dir, wenn du genau psychisch.
Ja, was passiert mit dir, wenn du eben in diesem Gefühl bleibst und nicht mehr kannst dich befreien aus dem, hey, ich fehle immer, ich mache irgendwie nichts richtig, oder?
Ja. Oder einfach die Ansprüche immer da sind, oder? Ich muss dem Bild entsprechen. Das muss jetzt so sein. Die Rolle muss ich so ausfüllen. Und ich weiss, dass du ganz am Anfang von der Mutterschaft gibt es ja viele, also es gibt ja die ganze Umstellung, du wirst Mutter, das fängt ja schon mal an, oder? Und dann ist das auch eine sehr fragile Situation. Du bist sehr vulnerabel als Frau.
Das bist du, ja. Und letztlich, eben, du weißt ja eigentlich auch nicht, was kommt. Und dann ist es ja wie naheliegend, dass man sich an dem orientiert, wo man glaubt, man müsste, oder? Das sind dann so eben so die vermeintlichen Normen, die da irgendwie rumgeistern, oder? Und wenn dann das Gefühl hast, du genügst dem nicht, und dann kommen eben noch Faktoren dazu, wie die körperliche Erschöpfung und so weiter, oder? Dann kann das sein, dass man dann eben in der Anfangsphase, dass es zu Erkrankungen kommt, wie zum Beispiel an einer postpartalen Depression. Und natürlich auch später, also können depressive Episoden sich entwickeln. Postpartale Depression bezieht sich halt einfach auf den Zeitpunkt nach der Geburt bis zu etwa einem Jahr. Also da geht es halt einfach wirklich so um den Transfer zum Mutterwerden.
Die Muttertät, die wir gelernt haben.
Genau. Und wenn es da eben so Symptome gibt, wie die Erschöpfung und dass man merkt, hey, Verlust von Freude, ich kann mich nicht mehr freuen, ich bin eigentlich hauptsächlich irgendwie gedrückter Stimmung, habe eben so die Hoffnungslosigkeit. Weil wir haben ja auch so die Hilflosigkeit erwähnt von, hey, wenn wird das wieder besser, wann kommen wir wieder zu meinem Schlaf. Aber wenn das wie so in eine Hoffnungslosigkeit reingeht und man das Gefühl hat, ich finde da den Antrieb nicht mehr und ich schaffe es nicht mehr, da meine Aufgaben wahrzunehmen, für das Kind, für mich selber zu sorgen. Oder? Dann hat das dann wirklich halt Krankheitscharakter. Oder wenn es auch noch so weit geht, dass es bis zu Lebensüberdruss oder sogar Suizidgedanken dazukommen. Ja, ich glaube, wir erwähnen da noch ein paar Sachen einfach auch, um euch zu zeigen, was kann man achten und wo ist es wirklich wichtig, dann auch sich professionelle Unterstützung zu holen. Und das ist es halt eben auch dann, wenn es, sage ich mal, Störungscharakter überkommt, wo die Symptome und das Leid überhand nimmt. Ich meine, dass man Ängste hat und Sorgen hat als Mütter mehr als vorher, das ist auch normal. Aber wenn das übermäßig wird, wenn die Sorgen dann dazu führen, dass man eben zum Beispiel Sachen vermeidet, dass man Aktivitäten vermeidet, dass man vielleicht sogar fast nicht mehr rausgeht, wenn man das Gefühl hat, ich kann das nicht bewältigen oder ich schaffe das nicht, oder wenn man zu fest Angst hat, dass dem Kind etwas passiert, dann ist es auch dort wichtig, dass man dort her schaut. Das sind dann so Angststörungen im Wochenbett oder natürlich auch später. Und da gibt es im Wochenbett ja auch noch Zwangsstörungen oder Zwangsgedanken. Das ist auch etwas, das vorkommen kann, wo man aber auch gut kann behandeln kann. Aber es ist wichtig, dass man darüber redet. Ja, das ist häufig sehr schambesetzt. Aber das sind zum Beispiel Gedanken, dass man am Kind würde etwas antun würde, ohne dass man es eigentlich will. Oder dass man irgendwie das Kind fallen lässt. Oder dass man dann gewisse Handlungen ausführen muss, um sich in Sicherheit zu wiegen. Oder? Und wenn man wie merkt, hey, ich muss das machen, und, aber eigentlich ist es wie zu viel. Und etwas weiteres, was es auch gibt, ist postpartale Psychose. Das ist wiederum sehr selten, aber unbedingt behandlungsbedürftig. Und da kämpfen die Mütter in einer Erschöpfung etwas sehr Seltenes. Und da haben Mütter häufig Wahnvorstellungen oder allenfalls auch Halluzinationen. Also das ist, wenn wirklich so der Bezug zur Realität verloren geht oder teilweise verloren geht. Und das ist halt wirklich ein Ausdruck von entweder massiver Überbelastung und Umstellung und natürlich eben auch Umstellung aus hormonell-körperlicher Sicht, die da auch einen Einfluss haben kann. Und das ist ganz wichtig, dass das behandelt wird, auch medikamentös.
Was ist denn später, also nach dem ersten Lebensjahr mit Kind, wenn sie grösser sind, älter werden? Und die Belastung andauert?
Ja, wir haben es schon einige Mal erwähnt. Oder? Das erste Jahr ist halt einfach die Muttertät, das ist das sich zurechtfinden. Und ich habe jetzt ein paar psychische Erkrankungen erwähnt, die halt dann können auftreten können. Und natürlich, das sind ja alles psychische Erkrankungen, die mit und ohne Kind und auch später noch können auftauchen. Es gibt so ein bisschen den Überbegriff ältere Burnout, Erschöpfungsdepression, oder wenn man redet dort man einfach davon, wenn das später auftaucht. Das Typische von einem älteren Burnout ist nicht, dass es nach ein paar wenigen Wochen auftaucht, sondern eigentlich ist da die Entstehungsgeschichte schon immer sehr lang. Also da geht es wirklich darum, dass Ältere, gerade wie du vorher erwähnt hast, mit deinem Beispiel, wenn man ein beeinträchtigtes Kind hat, das Kind mit einer Diagnose, aber auch sonst, oder auch bei der Doppelbelastung, oder? Aber wenn einfach eine Überlastung extrem lang andauert und es dann irgendwann kippt, sodass die betroffene Person in eine Erschöpfung hineinkommt und dann auch entsprechende psychische Symptome noch dazukommen. Und dann gibt es natürlich alles, was ich vorher erwähnt habe, eben von wegen Angst- und Zwangsstörungen, das gibt es natürlich auch später. Und gerade bei Angst und Zwang, das sind Symptome, sind eigentlich immer ein Kontrollversuch. Oder man probiert ja zum Beispiel dann, wenn man Angst hat zum Rausgehen, man probiert ja dann eben Sachen zu vermeiden. Das ist ja ein Versuch, die ganze Situation zu kontrollieren, damit nichts passiert. Das sind immer Bewältigungsstrategien, die aber eigentlich halt nur kurzfristig helfen und langfristig wie schaden, nämlich in dem, dass man eigentlich wie immer unsicherer wird, die Angst und Zwang eigentlich immer stärker wird, wenn man die einfach so lässt wirken, sage ich mal. Oder es gibt Essstörungen als Bewältigungsversuch von Stress, dass man sich da probiert, kurzfristig irgendwie eine Befriedigung, eine Entlastung zu verschaffen, genauso wie bei Suchterkrankungen mit Alkohol, Tabletten oder anderen Substanzen, wo einem auch wiederum kurzfristig Entlastung verschaffen, wo einem kurzfristig gewisse Bedürfnisse befriedigen und einem wohler fühlen lassen, aber mittel- und langfristig halt sehr, sehr negative Konsequenzen haben. Ich finde es mir wichtig zu sagen, alle Symptome, die wir psychisch haben, also alles, unter dem wir leiden, ist eigentlich immer ein Ausdruck von einem Leid, wo irgendwo muss gesehen werden muss. Und alle Symptome haben einen Zweck. Oder? Alle Symptome sind auf eine Art ein Problemlösungsversuch.
Es hat alles einen Sinn, warum wir das machen. Ja.
Genau. Also es kommt nichts wie angerührt. Ich sage jetzt mal, das ist doch vielleicht der Unterschied, oder, wo man kann klar trennen kann zwischen körperlich und psychisch. Oder? Eine Viruserkrankung, ja, also wenn der Virenload, das wissen wir ja spätestens seit Covid, wenn die Virenlast zu gross ist, oder, und die kommt halt wie angerührt, indem man vielleicht eben angehustet wird, dann haben wir keine Chance, dann wird man krank.
Ja.
Aber bei den Psychen ist es viel komplexer. Und dass dann vielleicht eine Krankheit ausbricht, da braucht es dann, ja, gibt es vielleicht manchmal gewisse Situationen oder Auslöser, aber man muss auch den ganzen Untergrund dahinter und die ganze Vorgeschichte beachten und kennen, damit man wirklich dann nachhaltig auch wieder kann sich erholen und gesund werden und stabil werden. Ja.
Mhm.
Weil um das geht es ja eigentlich. Oder was hält uns psychisch stabil? Und stabil heisst nicht unflexibel, sondern eben Befindensschwankungen, die gibt es. Über das haben wir ja am Anfang geredet. Aber stabil einfach so, dass ich mich anpassen kann, sodass ich mich auch wieder erholen kann. Wir haben ja alle so viele verschiedene Herausforderungen mit dem Kind und mit dem Job allenfalls noch und sonstigen Verpflichtungen. Und es gibt keine Pauschallösung. Oder? Jeder muss es ja für sich selber herausfinden. Aber was eben auch ganz wichtig ist, dass man seine individuelle Belastungsgrenze kennenlernt. Ja, also, wenn wird meine Belastungsgrenze überschritten und was für Symptome zeige ich dann, wenn die überschritten wird. Also bei mir persönlich zum Beispiel selber, wenn ich merke, hey, ich habe gerade einen höheren Mental Load, ich habe noch mega viele Aufgaben auf der Liste, die ich abhökeln müsste. Und die Uhr tickt, ich muss noch meine Kleinste abholen. Und dann merke ich so, hey, nein, jetzt pöppelt irgendwie mein Herz. Und dann merke ich so, okay, da habe ich vielleicht noch zu wenig gegessen und einen Kaffee zu viel gehabt. Okay, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass ich jetzt Stress habe. Und ich finde das so wichtig und ich erwähne das so ausführlich, weil es ist wichtig, das richtig zu interpretieren. Also von meinem Fachwissen her weiss ich das eben auch, das ist meine Erfahrung, dass viele Frauen, wenn sie unter Stress sind, natürlich auch Männer, dann das Gefühl haben, ui nein, mein Herz pöppelt oder es ist irgendwie, mit mir stimmt etwas nicht. Und dann auch das Gefühl haben, was ist mit mir nicht richtig und aus dem heraus, aus solchen Sorgen, können sich dann auch wiederum Angststörungen entwickeln. Und darum ist es wichtig, dass man wirklich lernt, die eigenen Symptome zu lesen und einzuordnen und zu merken, okay, jetzt in diesem Beispiel, das war jetzt einfach gerade ein bisschen viel gewesen und ich habe mir auch mir und meinem Körper jetzt gerade nicht gut geschaut und darum rast mein Herz. Und das als Zeichen nehmen, dafür, für sich zu sorgen.
Und da sind auch wieder die Grundbedürfnisse dabei, oder Elian? Mhm. Habe ich gegessen, habe ich getrunken, habe ich genug Schlaf gehabt, habe ich Pausen gemacht, das Me-Time, ich wiederhole es wieder einmal.
Ja, man kann es nicht oft genug sagen.
Man kann es nicht oft genug sagen. Und wirklich, ein Me-Time, möchte ich jetzt auch noch eine Klammer aufmachen, ist im Fall nicht der Geschirrspüler ein- und ausräumen. Oder noch schnell die Wäsche abtun. Ja, aber hey, sind wir doch ehrlich.
Aber weißt,
Me-Time bedeutet wirklich, ich mache etwas für mich, was mir Freude macht. Mm-hmm. Und das ist etwas, wo ja auch noch dazugehört. Also weißt, nebst Schlaf und Schlafhygiene mit Blaulichtvermeidung und alles, das haben wir ja dann auch in unserer Folge Schlaf davon gehabt. Körperlich aktiv sein, ich meine, das wissen wir, da werden im Fall auch ganz wichtige Botenstoffe ausgesetzt, unser Körper wird überschwemmt und wir haben Spass und Freude. Und das soll im Vordergrund stehen. Also es ist nicht, ich muss jetzt für meine mentale Gesundheit im grössten Schiff meine 10'000 Schritte machen.
Ja.
Das ist es nicht. Sondern
es muss auch nicht jeder einen Marathon laufen.
By the way, genau.
Das ist ja so ein bisschen in Mode, hat man das Gefühl.
Ja. Wenn wir hier gerade bei dem Körperlichen sind, ich meine, ich muss meinem Körper etwas Gesundes zuführen, damit ich ja Benzin habe für die Muskeln. Oder? Ich brauche die Energie, muss mir dem Körper zugeführt werden. Das muss nährstoffreich sein und ausgewogene Ernährung. Es muss gesund sein, damit mein Körper kann auch entsprechend gesund leben und bewegen.
Du hast vorher bei dem Me-Time ist mir etwas in den Sinn gekommen, wo ich das Beispiel von mir habe. Also ich spiele jetzt seit einem Jahr wieder Klavier. Und ich habe vorher 27 Jahre lang nicht Klavier gespielt und das mal als Kind, Jugendliche 6 Jahre gespielt. Und hey, das ist jetzt zum Beispiel etwas, oder? Ich meine, da hat ja niemand irgendetwas davon. Niemand hat irgendeinen Nutzen davon. Ich habe auch keine, ich will auch keine Pianistin mehr werden, aber es macht mir einfach Freude.
Voilà, genau.
Oder? Und du vorher aber auch berichtet hast, eben, dass man sich das muss nehmen muss und eben auch beim Schlaf und beim Essen und so. Ich glaube, ich habe es bei mir gemerkt, wie so mitfühlen mit gewissen Klientinnen auch und so, dass ich dann gleich aber auch so eine kleine Reaktanz gespürt habe. Weißt du, dass man dann könnte denken, ja, ich will ja, aber Mensch, mein Alltag lässt mir das ja nicht zu. Und da sind wir wieder bei, hey, ja, Mensch, es ist echt schwierig. Ich meine, wenn du eben schaffst, ein Kind hast und noch sonst irgendwie eine Weiterbildung oder so, ich meine, dann ist der Plan einfach zum Bersten voll und dann kann es irgendwie einem wirklich auch Reaktanz auslösen, wenn man denkt, ja, wie soll ich denn da jetzt noch Me-Time einplanen?
Mhm.
Und da muss ich mich immer sagen, ja, das kann ich wie auch nicht lösen. Oder? Da muss dann wie jeder selber nochmal wieder einen Schritt zurückgehen und halt wirklich bei sich reflektieren, was mache ich alles und warum mache ich das? Mhm. Und welche Wertvorstellungen sind denn jetzt damit verknüpft? Oder? Ich nehme jetzt dieses Beispiel mit der Dekoration für sämtliche saisonalen Anlässe, die du gesagt hast. Oder? Also, weißt du, irgendwie, warum machst du das? Oder machst du das, weil mehr das so macht? Oder machst du das wirklich, weil das eine Passion von dir ist, dass du sagst, ich liebe es zum Dekorieren, weil dann go for it, oder? Dann mach genau das, oder?
Genau.
Aber du kannst nicht alles machen und du musst irgendwie Prioritäten für dich finden, die für dich dann wirklich auch deine Grundbedürfnisse irgendwie dienen, die dich ausfüllen. Manchmal ist das wirklich schwierig, dann über die eigenen Grundbedürfnisse und die Grundbedürfnisse von den Kindern, oder? Ich meine, ich habe jetzt die 4 Kürbis daheim und hey, ich kann emotional nicht wirklich viel mit Halloween anfangen. Kind schon, sie finden es lässig, sie möchten an einem Kürbiswettbewerb mitmachen. Und ja, ich weiss, das ist dann eine Gratwanderung zwischen zu sagen, hey, ich kaufe die Kürbis nicht, weil ich will nicht und ich tue mich abgrenzen und ich mache da nicht jeden Mist mit, wo mehr muss und hanke herum halt dann eben wieder die Bedürfnisse von meinen Kindern, wo ich sie ja wie nicht frustrieren will. Und so muss man einfach, dass man sich das halt einfach auch mal bewusst ist, man muss wirklich so viele Entscheidungen treffen, man muss so gut immer herhören bei sich, bei den Kindern, was ist wie wichtig und was hat das für Konsequenzen. Und das ist doch irgendwie auch das Anstrengende, oder? Und manchmal führt einem das eben auch in die Aufopferung rein, dass man dann denkt, ja, ich kann doch Kinder nicht frustrieren, dann gehe ich halt noch Kürbis holen und dann mache ich noch das und jenes, oder?
Mhm.
Ja, und das ist die Schwierigkeit, sind wir ehrlich.
Ja, das ist so.
Da, ja, ich glaube, das muss man einfach Feingefühl entwickeln mit sich selber und vor allem selbst Mitgefühl für die Herausforderungen statt Selbstkritik.
Das haben wir ja auch noch angesprochen bei der Folge bedürfnisorientiert, gell? Wo wir das auch so auseinanderbeindelt haben und dort nochmal die Bedürfnisse angeschaut haben, was das eigentlich ist. Zwar habe ich jetzt einen Rückblick gemacht auf eine andere Folge, aber jetzt machen wir mal einen Vorblick, eine Zusammenfassung zu der goldenen 3.
Ja, das machen wir doch.
Magst du gerade anfangen?
Sehr gerne. Ja, der erste Punkt, der erste Input für euch ist, lernt euch wirklich selber kennen. Schaut, was für Prägungen, was ihr habt, was für Wertvorstellungen und was für Verhaltensweisen. Und schaut aber auch, wie hoch ist eure Belastungsgrenze und wann ist die überschritten? Also woran merke ich das denn, wenn meine Belastungsgrenze überschritten wird? Welche Signale zeigt mir mein Körper bei psychischer Überlastung? Komme ich dann Herzpöpperlen über oder komme ich Rückenweh oder Kopfweh über zum Beispiel? Lernt euch selber kennen und lesen.
Frag dich auch selber, wie steht es um meine Grundbedürfnisse? Die sind eigentlich körperlich und psychisch. Körperlich ist es Eat, Drink, Sleep, Repeat. Essen, Trinken, Schlafen. Psychisch sind es die 4 Grundbedürfnisse nach Grave. Bindung, Autonomie, Lustgewinn und Selbstverwirklichung. Diese 2 Ebenen müssen im Einklang und in Harmonie zueinander sein.
Dann komme ich zum dritten und letzten Input. Und zwar, mentale Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht etwas, was man mal erreicht und dann hat man es. Es braucht immer und immer wieder, mal mehr, mal weniger, Aufmerksamkeit und vor allem Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge.
Sehr schönes Schlusswort.
Danke.
Hey, wir sind am Ende angekommen. Danke vielmals für alle, die bis dahin gelöst haben.
Ich danke dir. Ja, es ist ein bisschen ausführlich geworden, aber wir haben es ja anfangs vorgewarnt. Das ist ein riesen Thema.
Ja.
Und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir über das reden.
Nein, für das ist es zu gross und für das tut es ja unseren Alltag immer wieder beeinflussen. Und ich denke, auch die das jetzt gehört haben. Hey, es bleibt uns nichts anderes zum Sagen als schön ist es.
Ja.
Danke.
Ebenfalls. Danke, schön ist es mit dir. Tschüss, ciao.
Tschüss, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Ciao.